Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. In unseren von einer starken christlichen Tradition geprägten Ländern haben zahlreiche Menschen den Glauben verloren. Darum ist eine neue Evangelisierung notwendig. Eine Methode dafür ist das System der pfarrlichen Evangelisationszelle. Das System basiert auf dem Gebet, der Anbetung, dem Dienen und einem wöchentlichen Treffen der Gläubigen in der Zellgruppe. Es erlaubt den Geist der urchristlichen Gemeinde neu zu erleben. In Bayern, in Türkheim, wird mit dem System geschaffen, und zwar mit Erfolg. Ich wollte vom zuständigen Pfarrer, Bernhard Hesse, etwas über das Pfarrzellsystem wissen. Und ich bin mit ihm jetzt zugeschaltet und freue mich auf das Interview und möchte Sie, Herr Pfarrer Hesse, ganz herzlich bei Radio Maria willkommen heißen.
Ja, grüß Gott. Ich freue mich auch, darüber ein bisschen erzählen zu können, was wir da in unseren Pfarrzellen so erfahren und erleben.
Herr Pfarrer Hesse, um was geht es hier bei diesem Pfarrzellsystem?
Sie haben es schon angedeutet, kennen wir in unseren Pfarrgemeinden ja alle eine große Not, dass wir erleben, dass vieles rückläufig ist, dass Gottesdienstbesucherzahlen schwinden und dass es schwierig ist, zum Beispiel auch den Glauben an die junge Generation oder an Nichtglaubende weiterzugeben. Und wir waren simpel auf der Suche in ganz Europa eigentlich, oder was in der Kirche in anderen Pfarreien geschieht, die offensichtlich fruchtbar den Glauben weitergeben können. Es gibt ja auch positive Modelle und mir war immer wichtig, erst einmal zu schauen, wo gibt es denn vielleicht in der Kirche Orte, Pfarrgemeinden, die auch fruchtbar, sprich erfolgreich ihren Glauben weitergeben, wo vielleicht auch dann zu sehen ist, dass eine Gemeinde wieder wächst, im Glauben wächst, in der Tiefe, aber auch vielleicht dann einmal wieder in der Zahl. Und bei dieser Suche bin ich zunächst auf eine Pfarrei in Italien gestoßen, in Mailand, San Eustorcio. Das ist eine sehr bekannte Pfarrei in Mailand, die schon seit über 25 Jahren auf diesem Weg unterwegs ist. Und weil das eine ganz große Pfarrei ist, war das für uns zuerst nicht so einfach, das auf unsere Situation zu übertragen. So haben wir weitergesucht und sind dann auf eine Pfarrei in Südfrankreich gestoßen, Sanary-sur-Mer, die uns dann auch eingeladen haben, einmal diese Evangelisationsprojekte näher uns zeigen zu lassen. Und so von diesen Pfarreien haben wir eigentlich diesen Weg kennengelernt. Der Weg selber, das haben Sie ja schon angedeutet, baut auf mehreren Elementen auf. Eines der ganz wichtigen Elemente ist da zunächst einmal eben die Anbetung. Das war bei uns eigentlich auch der erste Schritt. Unabhängig jetzt von der Evangelisation hatten wir schon viele Jahre vorher, ursprünglich schon vor 20 Jahren, mit einer täglichen Anbetung hier in Türkheim begonnen, wo wir jeden Tag eine Stunde Anbetung gehalten haben in der Pfarrkirche. Und dann seit inzwischen 13,5 Jahren haben wir dann begonnen, eine rund um die Uhr Anbetung 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche aufzubauen. Das ist auch ein Modell gewesen, was wir in anderen Orten kennengelernt haben. Es kommt eigentlich aus Amerika und wir haben dann versucht, dieses Modell bei uns auszuprobieren und es hat auch geklappt und so sind wir jetzt schon seit über 13 Jahren eben bei dieser ewigen Anbetung dabei. Und aus dieser Anbetung heraus entstand dann eigentlich die Frage, was können wir jetzt tun, damit sozusagen der Glaube und auch die Gnaden, die wir so in der Anbetung auch erfahren, auf andere übergeht, dass es nach richtig Frucht bringt. Und dabei sind wir dann auf dieses Pfarrzellsystem gestoßen.
Was ist das primäre Ziel dieses Pfarrzellsystems?
Also zunächst geht es darum, den Glauben in den einzelnen Leuten selbst zu vertiefen und dann weiterzugeben. Es gibt ein schönes Motto, das ich vom heiligen Dominikus einmal gehört habe. Er hat seinen Ordensgemeinschaften dieses Motto mitgegeben und es lautet auf Lateinisch Contemplare et contemplata aliis tradere. Anbeten könnte man es übersetzen und das Angebetete weitergeben. Wir machen ja alle die Erfahrung, dass es unter den heutigen Rahmenbedingungen ziemlich schwierig ist, den Glauben weiterzugeben. Und das hängt oft damit zusammen, dass wir ihn selbst nicht ausdrücken können, dass wir selbst damit Probleme haben. Und im Zellsystem geht es deswegen zuerst darum, dass der Gläubige seinen Glauben vertieft, auch durch die Anbetung, und dann sich mit anderen zusammenschließt, wo er den Glauben austauscht, eben mit der Zellgruppe, und dann gezielt in seinem eigenen persönlichen Umfeld sich müht, durch Gebet und vor allem durch Dienen, das Dienen spielt eine große Rolle, ihn dann auch vor anderen zeugnishaft, beispielhaft zu leben. Die Zellgruppe selbst ist eine offene Gruppe, deswegen nennen wir sie auch bewusst Zelle und nicht Gruppe eigentlich, oder nicht eben Kreis, Gebetskreis oder so, sondern wir nennen sie bewusst Zelle, weil es von vornherein klar sein soll, dass diese Gemeinschaft offen ist für neue Mitglieder und sich nicht abschließen darf. Die Zelle ist dafür da, Menschen, die auf der Suche sind, die im Lebensumfeld der einzelnen Zellmitglieder leben, dort einmal eingeladen zu werden, damit sie vielleicht selbst durch die Gemeinschaft, durch das gemeinsame Gebet und das gemeinsame Zeugnis oder den Austausch über den Glauben dann zu wachsen und langsam in die Gemeinschaft der Pfarrei zum Beispiel oder der Kirche als Ganze hineinzuwachsen. Wir verstehen die Zelle eigentlich auch als so eine Art Tür zur Kirche. Wir haben wunderschöne Kirchen. Ich denke, das ist auch bei euch in der Schweiz so. Es gibt wunderschöne, von der Tradition geprägte, kunstvolle Kirchen. Aber die sind innen schön, aber irgendwie auch sehr geschlossen. Man kann sagen, unser Problem ist, dass die Tür zu den Kirchen zu klein ist oder zu schwer zu finden ist, zumindest für den modernen Mitmenschen. Und da möchte die Zelle eigentlich helfen, sozusagen diese Schwellenangst, den Zugang zur Kirche zu erleichtern, indem sie eine offene, empfangende, herzliche Gemeinschaft bildet, die Fernstehende, wo auch immer sie sehen, sind, auch im gewissen Sinne Bedürftige, oft sind es auch Arme, zumindest Menschen mit einer Not, dass man diesen helfen kann, durch die Begegnung mit Jesus Christus im Glauben weiterzukommen und damit auch im Leben weiterzukommen und letztlich dann einen Zugang auch zur Kirche zu finden.
Herr Pfarrer Hesse, können Sie etwas mehr über diese Treffen erzählen? Wo finden diese statt? Wie sieht zum Beispiel so ein Treffen aus?
Zunächst einmal dauert ein Zelltreffen genau 1,5 Stunden. Alles in diesem Zellsystem, deswegen ist auch das Wort System in diesem Begriff enthalten, ist relativ stark geordnet, was nicht heißt, dass man sich zu 100% immer an diese Ordnung dann auch hält. Das ist durchaus auch dann flexibel, aber im Zellsystem geht man immer davon aus, man hat ein Ideal und wenn man dann dem Ideal nicht immer ganz entspricht, ist das nicht so schlimm, aber es ist das Ideal wenigstens da, also 1,5 Stunden jede Woche. Das klingt am Anfang auch ziemlich herausfordernd, das ist sicher auch mit eines der wesentlichen Hürden dann in der Umsetzung, dass man wirklich sich entscheidet, jede Woche sich in dieser Weise zu treffen. Und dann hat dieses Zelltreffen eben einen genauen Ablauf. Es sind 8 Momente, die wir beim Zelltreffen durchlaufen. Erstmal hat jede Zelle einen Leiter, der auch eine wirkliche Leitungsverantwortung hat, und einen Co-Leiter, der mehr oder weniger eigentlich auch schon ein Leiter in Ausbildung ist. Denn, wie gesagt, eine Zelle soll ja wachsen. Und im Idealfall, wenn sie die kritische Größe erreicht hat, so circa 12 Mitgliedern, dann soll sie sich wieder teilen. Und der Co-Leiter wird dann automatisch oder ja, in der Regel zum neuen Leiter der geteilten, des abgeteilten Teils der ursprünglichen Zelle. Diese 8 Momente sind zunächst einmal am Anfang Lobpreis, also man singt Lieder, wenn man kann. Manche Zellen sind jetzt nicht musikalisch begabt, dann kann man auch einen betenden Lobpreis machen, das ist ja auch möglich, dass man Lobgebete dann am Anfang stellt. Dann gibt es einen zweiten, schon sehr prägnanten Teil, Austausch, nämlich man unterhält sich in einer Zellgruppe über genau 2 Fragen. Also man diskutiert nicht über alles Mögliche, sondern genau 2 Fragen. Erste Frage, was habe ich in der letzten Woche für Jesus getan? Und die zweite Frage dann, was hat Jesus in der vergangenen Woche für mich getan? Dabei geht es schon darum, dass man lernt, seine Glaubenserfahrungen, also die Erfahrungen, die man mit Jesus Christus im Glauben macht, auch sprachlich auszudrücken voreinander, sich gegenseitig zu bezeugen, wo ich die Gegenwart Gottes in meinem Leben in der vergangenen Woche besonders gespürt habe und wo ich vielleicht auch aufgrund der Gnade Gottes etwas Gutes tun konnte. Das können ganz einfache Dinge sein. Das sind manchmal einfach Zeichen, wo ich irgendwo etwas dienen konnte oder so. Aber das tauscht man eben aus, jeder, der möchte, reihum. Nach diesem Austausch hört man in der Regel oder liest man in der Regel das Evangelium vom kommenden Sonntag, damit auch das Wort Gottes in der Zelle einen würdigen Platz hat. Auch so ein wenig als Antwort oder als Anregung dann wieder für das Zeugnis in der nächsten Woche. Und dann kommt ein sehr spezifisches Punkt unter der Überschrift Lehre. Es ist wichtig, dass die Zellmitglieder bereit sind, sich im Glauben fortbilden zu lassen. Und damit das möglichst einfach machbar ist, hört man in einem Zelltreffen eine ca. 15-minütige katechetische Lehre an, die normalerweise der eigene Pfarrer macht. Das ist ja ein Pfarrzellsystem, das ist auch sehr wichtig im ganzen Zusammenhang. Es ist alles auf die Pfarrei orientiert. Und damit spielt auch der eigene Pfarrer einer Pfarrgemeinde eine ganz wichtige Rolle. Und eine der Aufgaben, die er hat, ist eben wöchentlich einen 15-minütigen Lehrvortrag zu produzieren. Heute kann man das technisch sehr einfach machen, auch über Computer und Internet. Ich mache es so, dass ich normalerweise wöchentlich, manchmal auch zweiwöchentlich, eine Lehre in eine Internetdatei praktisch setze und diese Lehre dann von den Zellleitern wiederum heruntergeladen wird und dann beim Zelltreffen über einen MP3-Player oder was es heute alles gibt, eben dann abgespielt wird. Diese Lehren sind entweder ganz normal am Katechismus orientiert oder sie sind auch konkret dann ausgerichtet auf die Fragen, die einzelne Zellmitglieder an mich dann wieder weitergereicht haben zu aktuelleren Themen. Ich habe mal eine Lehre gemacht über Demut, dann wird eine Lehre über den Heiligen Geist, dann eine Lehre meinetwegen über Depressionen, hatte ich zum Beispiel eine über den Zweifel. Sie sind sehr breit gemischt. Die letzte Lehre geht zum Beispiel über die Laien in der Kirche. Also das kann alle Themen betreffen. Es ist aber immer ein wenig orientiert an der Weitergabe des Glaubens, an der Evangelisierung, also Lehren, die Zellmitglieder ausrüsten oder ihnen helfen, ihre Berufung in der Evangelisierung besser leben zu können. Das ist die Lehre, über die kann man dann sich auch noch ein wenig unterhalten oder halt nachfragen oder vertiefen. Das kann auch dazu führen, dass dann Fragen, die ja entstehen, dann wieder an mich weitergeleitet werden. Nach der Vertiefung kommt wieder ein besonderes Moment, das zuerst sehr formal ausschaut, aber sehr wichtig ist in der Zelle, nämlich die Mitteilungen aus dem Leben der Pfarrgemeinde. Das ist ein kurzer Moment nur, wo man ganz konkret in der Zelle Dinge aus der Pfarrgemeinde erwähnt, die gerade aktuell laufen und wo man vielleicht Hilfe brauchen könnte. Das kann losgehen beim Kirchenputz. Man bräuchte jemanden, der beim Kirchenputz hilft. Wäre jemand bereit zu helfen? Oder das kann weitergehen, man sucht Kandidaten für die Pfarrgemeinderatswahl und stellt fest oder fragt nach, könnte jemand sich dafür bereit erklären? Denn jedes Zellmitglied ist grundsätzlich gehalten, auch das gehört zu den Zielen der Zelle, dass es einen Dienst in der Pfarrgemeinde, und zwar eben normalerweise schon in der konkreten Pfarrgemeinde, in der man lebt, auch ausübt. Also dass man auch bereit ist, diesen von der Kirche wesentlichen Strukturelement Pfarrei zu dienen. Denn wir sollten immer auch in die größere Einheit durch die Zelle eben hineinwachsen. Nach diesen, es können aber auch Mitteilungen sein, wo man hingehen könnte, nur weil der Pfarrer vielleicht eine Veranstaltung gerade organisiert, etwas Besonderes ist in der Pfarrei, dass man einfach so mit der Pfarrei lebt und an ihrem Leben unmittelbar auch dienend Anteil nimmt. Nach diesem Teil kommen dann noch zwei Gebetsabschnitte, einmal das Fürbittgebet. Im Fürbittgebet geht es darum, dass man möglichst miteinander in Einheit zentrale Gebetsanliegen, entweder auch der gesamten Kirche oder eben lokal gerade, die um uns herum gerade aktuell sind, aufgreift und miteinander dafür betet. Wenn jetzt irgendwo etwas Dramatisches ist, auch im Umfeld der einzelnen Zellmitglieder, jemand ist sehr krank oder eine Familiennot oder auch jetzt im Größeren, was weiß ich, vor wenigen Wochen eben die Wahl des neuen Papstes oder auch ein politisches größeres Problem vielleicht, kann man im Fürbittgebet damit in dieses Gebet hineinnehmen. Ganz besonders auch im Hinblick darauf, dass Jesus ja verheißt, was zwei von euch gemeinsam erbitten, das wird der Herr ihnen geben. Und als Abschluss dann, letzter Teil, ist dann das Heilungsgebet, wo es jetzt eben mehr darum geht, dass man in einer Zellmitgliedern auch, die in einer Krise sind, die ein Problem, auch ein gesundheitliches Problem oder ein seelisches Problem haben, ihnen besonders durch das gemeinsame Gebet beisteht, vielleicht auch unter Handauflegung, vielleicht auch eben unmittelbar dann für den Einzelnen betet. Das kann auch stellvertretend für andere geschehen, die nicht in der Zelle sind. Das sind die 8 Momente eines Zelltreffens, an denen man sich orientiert innerhalb von 1,5 Stunden.
Ich kann mir vorstellen, dass die Leiter dieser Zellgruppen sehr gefordert sind. Jetzt, wie werden solche Leiter vorbereitet auf ihre Aufgabe?
Also unsere Zellleiter, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, müssen bzw. sollen alle ausgebildet sein. Wenn man das Zellsystem beginnt, steht immer am Anfang zuerst einmal natürlich irgendwo die Anbetung, dass man mit Anbetung beginnt, aber dann als nächstes gleich, dass man Leiter ausbildet. Es gibt einen eigenen Leiterkurs, der von den Pfarreien entwickelt worden ist, die schon länger beim Zellsystem dabei sind, vor allem von dieser Pfarrei San Ostorcio in Mailand. Es gibt inzwischen auch Übersetzungen dieser Leiterkurse in verschiedene Sprachen. Wir haben auch schon eine Arbeitsübersetzung ins Deutsche gemacht. Und diese Leiterkurse dauern unter Umständen 9 Abende lang. So war, haben wir voriges Jahr einen durchgeführt, wo man systematisch erlernt, erstens mal die wesentlichen Inhalte des Zellsystems, aber eben dann auch praktische Empfehlungen und Richtlinien, wie man eine Gruppe leitet und welche Aufgaben der Leiter eben hat. Und auch später, wenn er diese Ausbildung gemacht hat, wird dieser Leiter immer wieder ermutigt, vor allem an sogenannten Infoseminaren teilzunehmen, die im Zellsystem regelmäßig angeboten werden, zum Beispiel vor allem auch von Mailand selbst. Das wäre sicherlich auch für Sie in der Schweiz am leichtesten erreichbar. Da ist jedes Jahr immer so um Pfingsten herum, dieses Jahr unmittelbar nach Pfingsten, ein internationales Infoseminar für das Zellsystem und dort geschieht immer auch Leiterfortbildung. Das ist vom 20. bis zum 23. Mai diesen Jahres. Können Sie sich auch gerne im Internet informieren, da gibt es eine. Und wir machen das Ähnliche auch für den deutschsprachigen Raum dieses Jahr auch im Mai, wenige Tage nach dem Mailänder Seminar vom 26. bis zum 29. Mai, wo dann also auch unsere eigenen Leiter dabei sind, aber alle Interessierten, die das Zellsystem neu kennenlernen wollen, auch teilnehmen können. Auch dazu gibt es Informationen im Internet. Das Mailänder Seminar wird immer simultan übersetzt in 7, 8, 10 Sprachen, je nach Lage der Anmeldungen. Und gleichzeitig aber begleiten wir auch die Leiter nochmal direkt. Es gibt im Zellsystem je nach Größe dann nochmal eine Zwischenstufe, sogenannte Gebietsleiter, die mit dem Pfarrer zusammen regelmäßig zusammenkommen und gleichzeitig wiederum die einzelnen Zellgruppen auch besuchen und die Leiter begleiten, indem sie ihnen wenigstens als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, indem sie auch mal sich austauschen können über die Probleme, die in der Zelle gerade auch sind. Und wenn dann größere Probleme sind, bringt der Gebietsleiter diese dann auch zum Pfarrer, sodass eventuell dann auch der Pfarrer sich selber um die einzelnen Probleme eventuell annehmen kann, wenn das wirklich notwendig wäre. Auf jeden Fall soll jeder Leiter wissen, dass er nicht alleine dasteht und überhaupt auch sich mühen, die Zelle dann auch zusammen mit dem Co-Leiter in einer gewissen Einheit mit ihm zu leiten und die Probleme auch immer wieder zu reflektieren. Also Leiterausbildung, Leiterbegleitung ist ein ganz wichtiges Moment. Man sagt generell eigentlich, das Zellsystem wächst in dem Maße, in dem Leiter zur Verfügung stehen, die ihre Aufgabe gut gelernt haben. Und darauf legen wir auch einen großen Wert.
Herr Pfarrer Hesse, Sie haben erwähnt, wir begleiten diese Zellenleiter. Wer ist wir?
Ja, also im Prinzip eben diese Leiter, es gibt eine Leitungszelle, das ist sozusagen, wir haben jetzt hier in Türkheim insgesamt momentan 12 Zellgruppen angeschlossen und diese 12 Zellgruppen haben natürlich 12 Zellleiter und gleichzeitig haben wir 4 Gebietsleiter, die wiederum diese Zellgruppen, diese 12, je 3 ungefähr, regelmäßig auch besuchen und die Leiter begleiten. Und diese Gebietsleiter bilden die Leitungszelle zusammen mit mir und noch einer Sekretärin, die also ein bisschen so die praktische Organisation mit begleitet. Und diese Leitungszelle trifft sich regelmäßig. Regelmäßig ist es bei der Leitungszelle, wäre auch gedacht, dass es möglichst wöchentlich geschieht. Soweit sind wir jetzt noch nicht gekommen, aber wir machen es zumindest alle 2 bis 4 Wochen. Heute Abend haben wir nochmal Leitungszelle, also es kommt, man trifft sich eben so oft es eben geht und dort werden dann die Probleme besprochen. Auch jetzt weitere Planungen, zum Beispiel wenn man einen neuen Leiterkurs organisieren möchte oder ein Zelltreffen, dann bereiten wir das in der Leitungszelle miteinander vor.
Sie haben erwähnt, dass Sie jeweils für diese Treffen Themen aufbereiten, also Katechese machen. Nach welchen Kriterien wählen Sie diese Themen aus?
Momentan, also gibt es verschiedene Modelle, das machen verschiedene Pfarrer anders. Also ich habe das jetzt auch beobachtet, wie es in Italien läuft und wie es in Frankreich läuft. Manche Pfarrer machen richtige Reihen. Zum Beispiel, was weiß ich, eine Reihe über den Heiligen Geist oder eine Reihe über die Kirche, eine Reihe über die Evangelien. Ich habe mich jetzt momentan dazu entschieden, sehr konkret auf die Fragen der einzelnen Zellmitglieder einzugehen, die mir immer wieder vorgeschlagen werden. Da habe ich einen ganzen Katalog schon von Themen, die anstehen. Und dazwischen streue ich jetzt ein, so langsam den Katechismus durchzugehen, also Schritt für Schritt die einzelnen Themen des großen katholischen Katechismus abzuhandeln, sodass also immer ein aktuelles Thema und dann wieder ein Katechismusthema aus dem Katechismus selbst kommt. Und dadurch ist eine gewisse Abwechslung auch gegeben. Ja, so mache ich es jetzt mal momentan. Das ist aber, wie gesagt, variabel. Es liegt in der Hand des einzelnen Pfarrers, wie er das dann in seiner Pfarrei mit seinen Pfarrzellen machen möchte.
Auf die Vorbereitung dieses Interviews habe ich mich mal eingelesen auf der Internetseite. Die ist sehr informativ, sehr übersichtlich, wo man auch übrigens diese Katechesen oder diese Vorträge abrufen kann. Und unter anderem habe ich gelesen etwas von Oikos. Was ist damit gemeint?
Das ist ein wichtiges Wort im Zellsystem. Man sieht auch übrigens an dem Wort schon, woher das Zellsystem kommt. Das ist jetzt nicht eine Neuerfindung eigentlich jetzt in unserer Kirche, die irgendein Pfarrer sich die letzten Jahre ausgedacht hat, sondern das ist eigentlich etwas, was aus dem freikirchlichen Raum stammt, und dort gibt es diesen Begriff etwas verbreiteter, und man nennt es auch fachlich dann Oikos-Evangelisation. Oikos kommt aus dem Griechischen und ist eigentlich simpel das Wort für Haus oder eben dann etwas weiter gedacht Hausgemeinschaft. Wir haben das Wort in den Fremdwörtern enthalten, also wenn wir von Ökologie oder Ökonomie sprechen, diese Vorsilbe Ök kommt aus dem Griechischen Oikos und heißt im Prinzip irgendwie auf einen bestimmten Ort bezogen oder eben auf eine Gemeinschaft bezogen. Im Sinne der Evangelisation oder eben des Zellsystems bedeutet es, dass unsere Evangelisation sich konzentriert auf die Menschen, die in meinem unmittelbaren Lebensumfeld leben. Es ist ja die Frage, wo wird evangelisiert? Es gibt andere Beispiele. Sie kennen das alle auch von den Zeugen Jehova, die von Haustür zu Haustür gehen. Es gibt große Straßenevangelisationsbewegungen, die dann in die Großstädte gehen und da irgendwo versuchen, in den Fußgängerzonen zu evangelisieren. Unser Schwerpunkt, da wir eine Pfarrei-Evangelisation sozusagen vollziehen wollen, ist anders. Wir sagen, wir brauchen gar nicht irgendwo hingehen, also jetzt speziell irgendein neues Evangelisationsfeld uns suchen, sondern das Evangelisationsfeld, wo der Herr uns zuerst sozusagen sendet, sind simpel die Menschen, die sowieso schon in meinem Beziehungsumfeld leben. Und dieses Beziehungsumfeld nennt man Oikos. Und das wird auch ganz klar aufgegliedert im Zellsystem. Und zwar wird erklärt, dass mein Beziehungsumfeld genau vier Bereiche hat. Erster Bereich ist meine Familie, die enge Familie, auch ein bisschen die weitere. Der zweite Bereich sind dann meine Freunde, meine ganzen Privatkontakte, die ich so ein bisschen ebenso regelmäßig habe. Der dritte Lebensbereich sind meine Nachbarn, die ja nicht unbedingt Freunde sein müssen oder die ich mir oft auch nicht ausgesucht habe, die einfach durch die räumliche Nähe um mich lebe, die jeder hat, außer er lebt gerade auf einem Einsiedlerhof oder Aussiedlerhof. Und bleibt noch der vierte Bereich, das sind dann meine Arbeitskollegen oder wenn ich noch im als Schüler in der Schule bin, eben meine Schulkollegen, meine Studienkollegen, also die Leute, denen ich begegne durch meine Ausbildung oder durch meinen Beruf. Und genau in diesen vier Bereichen soll evangelisiert werden, und da wird nochmal jetzt erst einmal das sortiert, denn man kann nicht vor so vielen Leuten gleichzeitig irgendwas machen, sondern es soll ja effektiv sein, und deswegen gilt dann immer das Kriterium, wer braucht in meinem Oikos Jesus am nötigsten. Also ich schaue jetzt im Gebet auf meinen Oikos. Das ist ganz wichtig. Der Oikos ist zunächst einmal das Feld, für den ich bete. Anbete zum Beispiel. Jedes Mitglied auch unserer Zellen ist gehalten, wenigstens eine Stunde Anbetung pro Woche zu halten. Wir haben das ja in unserer Pfarrgemeinde ohnehin durch die Rund-um-die-Uhr-Anbetung gibt es genügend Gelegenheit. Aber auch generell, selbst wenn ich jetzt daran nicht teilnehmen kann, an der ewigen Anbetung, dann kann ich auch persönlich Gebetszeiten nehmen. Und in diesen Gebetszeiten unter anderem beten wir speziell für unseren Oikos. Und da schaue ich eben, welcher Mensch in meinem Lebensumfeld hat gerade Probleme. Und da ist dann auch die Frage gleichzeitig mit dem Gebet verbunden, wo kann ich unter Umständen auch ein Zeugnis des Dienens geben. Also im Gebet kommt mir jemand, ach, da ist jemand sehr krank, den könnte ich einfach mal simpel mal besuchen. Und dann wäre man herausgefordert, einfach mal den zu besuchen, oder dem kann ich vielleicht einen Liebesdienst erweisen, oder der hat eine Not, da könnte ich vielleicht wenigstens mal mit ihm ein Gespräch suchen und so. Also verschiedene solche Möglichkeiten, wo man unmittelbar im Lebensumfeld mit der Evangelisierung anfängt, wobei immer betont wird, dass das Gebet und das Dienen zuerst kommt, bevor man irgendwo beginnt zu reden. Da gibt es auch wiederum eine ganz konkrete Systematik, wie man evangelisiert im Oikos. Das sind wieder Schritte. Da wird auch eine Abfolge von 7 beziehungsweise auch 8 Schritte kann man aufzählen. Unterschieden eben, es geht zunächst einmal darum, dass man überhaupt seinen Oikos wahrnimmt und dass man betet. Das sind schon die ersten 2 Elemente, Gebet für den Oikos, und dann beginnt man mit dem Dienen, und erst wenn man durch das Dienen Gelegenheiten gefunden hat, wo der andere dann vielleicht offen geworden ist, beginnt man auch Zeugnis zu geben und sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass in so einem Problem, wo du hast, es hilft, dass man zum Beispiel einmal betet, oder ich bete für dich. Das ist so oft das Erste, was man sagen kann. Ich nehme dein Problem in mein Gebet hinein. Das ist ein wichtiges Zeugnis. Das mag dem anderen, lässt ihm noch alle Freiheit, bedrängt ihn nicht, aber bringt schon einen ersten Punkt, wo der andere vielleicht sich öffnen kann. Mensch, Gebet könnte mir vielleicht auch helfen. Und dann, wenn er dann zum Fragen kommt, und er auch Fragen stellt, warum, beispielsweise jetzt, wenn jemand gestorben ist, wie ist das im Leben nach dem Tod, oder wie ist es mit dem Leid, warum gibt es das und solche Fragen, dass man dann beginnt, vom Glauben her dann auch Worte weiterzugeben, Trostworte, Erklärungen. Allerdings natürlich, und dafür braucht es halt dann auch wieder die Ausbildung, man soll sich ja auch im Glauben dann schulen, sollen das natürlich gute und richtige Antworten sein. Also ich darf nicht, wenn es dann um das Leben nach dem Tod geht, muss ich auch ein bisschen selber dafür Bescheid wissen. Und wenn man dann so ein bisschen dem anderen auch ein wenig Informationen, Wahrheiten weitergegeben hat, dann versucht man ihn langfristig dazu hinzuführen, dass er selber Jesus kennenlernt und eventuell Schritte auf Jesus zugeht. Also vielleicht so eine Art Glaubensschritte, Glaubensakte vollzieht, die dann auch durchaus mal intensiver sein können. Ich nehme ihn vielleicht mal mit in die Anbetung. Ich nehme ihn vielleicht einmal mit in den Gottesdienst. Oder ich lade ihn ein, vielleicht einmal einen Rosenkranz mit mir zu beten. Und das Ziel ist, dass er irgendwann dazu kommt, Jesus persönlich als seinen Herrn mehr anzunehmen, sein Leben in seine Hände zu geben. Und dann ist spätestens der Zeitpunkt gegeben, wo man ihn dann auch in die Zelle einlädt. Und die Zelle wiederum hat dann die Aufgabe, ihn dann auch letztlich auf die Pfarrei hinzuführen, vor allem dann auch zum normalen Pfarrgottesdienst.
Jetzt haben wir bereits einen ersten guten Überblick bekommen über das erfolgreiche Pfarrzellsystem im Zusammenhang mit der Neuevangelisierung von Herrn Pfarrer Hesse aus Türkheim in Bayern. Er hat uns in einem ersten Teil einen guten Überblick über das erfolgreich eingesetzte Pfarrzellsystem im Zusammenhang mit der Neuevangelisierung gegeben. Und nun freue ich mich auf den zweiten Teil, Herr Pfarrer Hesse. Was mich interessieren würde, in welchen Ländern wird mit diesem System gearbeitet?
Ja, also wie gesagt, ursprünglich kommt es aus dem freikirchlichen Raum, das war unter anderem auch in Südkorea, wo mit diesem Zellsystem schon gearbeitet wurde. Und dort hat es eigentlich ein katholischer Priester sich einmal näher angeschaut. Und das war ein Priester aus Florida, eigentlich ein irischer Priester, der in Florida im Einsatz war. Dort ist es auch heute noch verbreitet. Das war der Pfarrer Michael Ivers aus Pembroke Pines in Florida. Und in Amerika hat es sich dann auch schon so in vielen Pfarrgemeinden etwas verbreitet. Aus Florida kam es dann eben nach Italien, dieser Pfarrer von Mailand, Don Pici Perini, hat es vor fast 30 Jahren, glaube ich, jetzt schon in Florida kennengelernt, und von Mailand aus ist es inzwischen über ganz Europa verbreitet, sehr intensiv in Italien selbst, ganz besonders stark zum Beispiel in Sizilien, wo es, wie ich erst vor kurzem gehört habe, inzwischen ungefähr 700 Zellgruppen geben soll, auf ganz Sizilien verteilt in vielen Pfarrgemeinden. Es gibt dort auch eine ganze Reihe Bischöfe, die es aktiv unterstützen. Es gibt auch größere Verbreitung in Bereichen in Umbrien und in Venetien, also etwas in der Umgebung von Venedig und auch Bereich um Mailand natürlich. Der nächste größere Verbreitungsbereich war dann jetzt eben auch die letzten 15, 20 Jahre in Frankreich, wo es langsam sich in vielen Pfarrgemeinden durchsetzt, vor allem vom Süden aus. Dort gibt es auch einen Bischof, der es sehr unterstützt, in der Diözese Fréjus-Toulon. Aber inzwischen ist es auch international weiter verbreitet, vor allem in China hat es Wurzeln geschlagen. Das ging aber auch von Mailand aus. Die letzten Jahre war in Mailand immer auch eine chinesische Delegation zugegen. Es gibt auch in Afrika bereits Orte mit Zellsystemen, unter anderem im Kongo, in Kinshasa, und es wird gerade in diesen, in den Ländern der früheren Missionsländer, heute ist ja eher, sind wir mehr Missionsland wie die afrikanischen Länder oder wie die Chinesen, dort trifft es oft sehr auch, passt es sehr gut in die schon vorhandenen Strukturen hinein. Auch in Europa breitet es sich mehr und mehr aus, im Osten gibt es viel Interesse, das ist aber oft auch noch so am Anfang, wie bei uns jetzt auch. Bei uns im deutschsprachigen Raum gibt es inzwischen in Österreich auch schon eine Pfarrei, die sich stärker damit auseinandersetzt, in Graz, und die auch schon Zellen gegründet hat. Das Interesse ist hoch, wir haben vor 1,5 Jahren bereits ein solches deutschsprachiges Zellseminar organisiert und waren damals sehr beeindruckt vom Interesse. Über 100 Leute sind aus einem weiten Umfeld von fast 500 Kilometer zu uns gereist, um sich das ein wenig näher anzuschauen. Also das Interesse ist hoch. Es ist allerdings, jetzt sagen wir mal, in vielen Ländern außerhalb von Italien und Frankreich noch ziemlich in den Anfängen. Aber das liegt ja auch an der Neuevangelisierung generell, die uns erst die letzten Jahre stärker bewusst geworden ist, und von daher wird sich das sicher die nächsten Jahre noch stark ausbreiten.
Ist es auch geplant für die Schweiz?
Ja gut, also es gibt keine Planung von außen. Nichts wird geplant. Wenn, dann wird, dann weckt der Heilige Geist Interesse, Neugierde und motiviert einzelne Gläubige, natürlich auch Priester. Mein Pfarrersystem jetzt im Engeren hat immer auch mit Pfarrern zu tun. Das heißt, ohne Pfarrer ist es immer ein wenig schwierig. Es ist nicht das, was eigentlich gedacht ist, sondern es ist eine Evangelisationshilfe für existierende Pfarreien. Und mir selber sind jetzt bisher keine Pfarrer bekannt, keine Pfarreien bekannt, die sich aus der Schweiz schon da auf den Weg gemacht haben. Aber es kann sein, dass es die schon gibt. Vor allem, denke ich mal, gerade in der italienischsprachigen Schweiz wäre es sehr wahrscheinlich. Ich glaube, da könnte auch etwas sein, da bin ich mir nicht mehr sicher, denn da liegt ja Mailand nicht weit, und ich denke jetzt mal, gerade von Mailand aus können da auch Kontakte und Dinge entstanden sein, die mir nicht bekannt sind momentan.
Eigentlich ist dieses System nicht etwas Neues. Wieso denken Sie, Herr Pfarrer Hesse, dass dieser Weg mit dem Pfarrzählsystem der bessere ist?
Was heißt der bessere? Zunächst einmal ist die Frage überhaupt, welche Wege erneuern unsere Pfarrgemeinden? Ich möchte jetzt mal so behaupten, so arg viele Wege, die von sich selber auch sagen können oder die ein wenig nachweisen können, dass sie bei der Neuevangelisierung innerhalb der Pfarrgemeinden wirksam sind, gibt es nun nicht. Es gibt schon ein paar weitere, mir sind auch einige bekannt, aber so eine große Konkurrenz oder damit ein besser, schlechter kann man da überhaupt nicht sehen. Es ist eher ja ein großes Elend weit verbreitet in unserem Verein. Wenn man nüchtern einmal die Entwicklung anschaut, das erfordert wahrscheinlich zunächst einmal einen ersten Schritt zur Ehrlichkeit, wie es um unsere Verein wirklich steht. Und da müssen wir ja sehen, es schaut eigentlich schon ziemlich bitter aus, wenn man die Zahlen auch konkret anschaut, die rückläufigen Zahlen vom Gottesdienstbesuch, über die, ja, auch die Beteiligung von Kindern und so weiter. Wenn ich nur an Erstkommunionvorbereitungen denke, welche bitteren Erfahrungen jedes Jahr neu macht, dass diese Dinge doch relativ fruchtlos bleiben, obwohl man hohen Einsatz leistet. Und da denke ich mal, ist es zumindest ein Weg, der eine Fruchtbarkeit auch nachweisen kann und der einfach ein hoffnungsvolles, denke ich, Potenzial in sich trägt, das sicher sehr anspruchsvoll ist. Also es ist jetzt nicht nur eine Sache, was man so hauruck umsetzt und sagt, jetzt machen wir das plötzlich alles anders und so ist es besser. Das Wichtigste an der Sache ist ja eigentlich ohnehin nicht so sehr das System. Das ist gefährlich, gerade für uns in unseren Ländern. Wir sind systematisch denkende Menschen und sind angetan oft von systematisch aufgebauten Dingen. Das System ist ein wichtiges Hilfsmittel. Das Wichtigste ist aber die Anbetung. Das möchte ich auch unbedingt nochmal betonen. Ohne das Gebet läuft nichts und wenn nicht der Herr das Haus baut, dann baut eben der Baumeister umsonst. Und das gilt beim Zellsystem ganz besonders. Es muss der Herr uns im Herzen dafür vorbereiten und dazu hinführen und es muss etwas in uns brennen. Es braucht ein Feuer. Und das ist vor allem ein Feuer der Liebe zu Jesus selbst, eine intime Christusbeziehung, die über die Anbetung gewachsen ist. Und mit solchen feurigen, von innen her bekehrten und von Christus erfüllten Gläubigen ist dann so ein Evangelisationsweg Schritt für Schritt in Geduld gangbar. Das braucht aber auch alles Zeit. Auch das Zellsystem hat keinen Knalleffekt. Das sind Schritte, die langfristig angelegt sind, die aber eben langfristig auch Bekehrungen zum Beispiel bringen. Das ist etwas der ersten der Früchte, wie man sieht. Es kommen plötzlich auch über das Zellsystem wirklich Menschen neu in die Pfarrgemeinden hinein. Und die bringen dann den neuen Wind in unsere Pfarrgemeinden. Und es ist plötzlich möglich, dass Menschen, die neugierig geworden sind auf den Glauben, auch besser in den Glauben eingeführt werden können, fruchtbarer, sodass sie uns nicht wieder verloren gehen, wie es mir früher oft auch passiert ist, wenn ich jemand hatte, der nach dem Glauben gefragt hat, war ich als Pfarrer oft nicht in der Lage, ihm zu helfen, dann auch wirklich Heimat zu finden in meiner Pfarrgemeinde. Das ist durch das Zellsystem eindeutig leichter geworden. Und in diesem Sinne, denke ich, ist es einfach ein fruchtversprechender Weg. Es ist keineswegs der einzige. Es gibt auch andere Wege in diese Richtung. Aber ich denke jetzt mal, unsere Pfarreien sind natürlich auch sehr breit und das muss jeder selber sehen, welchen Weg er dann geht. Ich kann nur sagen, dass es ein Weg ist, der sicherlich für viele Pfarreien auch fruchtversprechend sein wird.
Das ist absolut spannend. Also auch für mich war dieses Pfarrzellsystem neu und ich denke mir sicher ein guter Weg für die Neuevangelisierung. Ich möchte langsam zum Schluss kommen von diesem Interview und was mich persönlich würde interessieren, Herr Pfarrer Hesse, was motiviert Sie, sich zu engagieren für dieses Pfarrzellsystem?
Das eine ist sicher, möchte ich jetzt ehrlicherweise sagen, der Herr selbst. Eine meiner Kernfragen in der Anbetung, die ich selber seit vielen Jahren auch persönlich für mich entdeckt habe, war immer, was will der Herr mir durch die Anbetung oder aus der Anbetung heraus schenken? Und da habe ich so gespürt, dass es ein Sendungsauftrag ist. Geh hinaus in die Welt. Andere Menschen zu meinen Jüngern, also dieses missionarische Element. Das zweite, jetzt umgekehrt, würde ich auf jeden Fall sagen, ich werde gezogen von denen, die Lunte gerochen haben, also vor allem von den Zellmitgliedern selber, die sehr, wenn sie einmal nahe an diesem Geist dran sind, dann sind sie sehr hungrig und dann wollen sie auf jeden Fall weitermachen und dann ziehen sie mich mit. Also ich selber würde vielleicht manchmal eher zögern oder sagen, ja, jetzt warten wir noch ein bisschen, es ist vielleicht, es braucht noch mehr Zeit, aber da merke ich immer, wie auch die Zellmitglieder selber wahnsinnig vom Herrn ergriffen sind und mich dann als Priester einfach auch herausfordern und ich gar nicht zurückbleiben kann oder einfach auch weiter diese Wege gehen muss. Und irgendwo spüre ich, dass so, das sind so Gnaden, die angeboten werden. Es können natürlich auch Gnaden verloren gehen, wenn man dann eben eher zu sehr, zu lange zögert. Ich denke, das ist auch ein, es hat was mit Abenteuer zu tun. Mir geht es immer auch darum, dass man an einem bestimmten Punkt dann einfach auch den Mut haben muss zu springen. Und das möchte ich vielleicht als Schlusswort auch so ein wenig den Zuhörern mitgeben. Wagen Sie einfach auch einmal, sich solche neuen Wege wirklich konkret anzuschauen. Vielleicht hat ja der Herr gerade mit Ihnen da etwas vor und es ist sein Werk, aber er braucht Werkzeuge und wenn wir bereit sind, uns ihm zur Verfügung zu stellen, dann kann er solche Abenteuer manchmal auch geradezu wie ein Wunder bewirken und dann kommt auch etwas Fruchtbares dabei raus.
Herr Pfarrer Hesse, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Offenheit und für das informative Interview. Ich wünsche Ihnen für das Projekt Pfarrzell-System weiterhin gute Gottesführung und möge auch der Heilige Geist in diesen Zellen wirken können und mögen viele Herzen von diesem Feuer erfahren. Lieben Dank, Herr Pfarrer Hesse.
Gern geschehen, ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Gottes Segen.
Wenn Sie mehr Informationen über dieses Pfarrzell-System wollen, dann können Sie das unter www.pfarrzellen.de abrufen.